Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 36, wenn Hunde zu Lebensrettern werden. Mit Australian Shepherd Berli in den Alpen. Faszinierende Einblicke in die Bergrettung mit Andreas Bartel von der Bergwacht Bayern.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Björn Steiger Stiftung. Wir sind hier in Blickweite. Wenn ich links aus dem Fenster gucke, sehe ich den wunderschönen Chiemsee. Wenn ich rechts aus dem Fenster gucke, sehe ich die Kampenwand, ein beeindruckendes Bergmassiv. Ich freue mich sehr, heute zusammenzusetzen mit Andreas Bartel. Andreas Bartel ist C-Hundeführer, ganz besonders. Und wenn wir hier Geräusche hören, dann ist das der Hund. Andreas, wie heißt der, den wir hier?
Das ist der Berli.
Der Berli, der hier sitzt und gerade eben in der Ecke schläft. Aber wenn es ein paar Geräusche gibt, dann ist das wahrscheinlich Berli. Ein ganz, ganz toller Hund. Andreas Bartel, freue mich sehr, dass wir uns treffen. Er ist sehr erfahrener Ausbilder der Bergwacht Wasserburg aus der Region Hochland Ost. Er wird uns Einblicke geben in die intensive Ausbildung von Suchhunden, erzählen, was es braucht, dass Suchhunde diese wirklich verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen können, und erzählt uns von herausfordernden Einsätzen und erklärt, wie Mensch und Tier als eingespieltes Team Leben retten. Denn die Bergwacht ist oft dort im Einsatz, wo andere nicht mehr hinkommen, in unwegsamem Gelände, bei widrigsten Bedingungen, und zwar Tag und auch in der Nacht. Eine ganz entscheidende Rolle spielen dabei die speziell ausgebildeten Suchhunde. Ist Berli auch einer?
Der Berli ist ein geprüfter C-Hund, genau.
Oh, super. Mhm. Diese Suchhunde können Leben retten, wenn jede Minute zählt. Wie sind Sie, oder können wir du sagen, Andi?
Gehen wir jetzt, sind wir beim Du. Ja.
Super, ich bin Bela, Andi. Wie sind Sie, wie bist du zur Bergwacht gekommen und was hat dich dazu bewogen, dich auf Rettungshunde zu spezialisieren?
Also grundsätzlich hat mich diese Arbeit bei der Bergwacht interessiert. Das Technische, aber das Medizinische, die Rettungstechniken. Bewege mich natürlich selber auch schon immer gern in die Berge, Sommer wie Winter. Und ja, wo ich mir dann den Berli gekauft habe.
Das ist dein Hund, der uns hier zu Füßen legt.
Genau, das ist unser Familienhund. Der lebt da ganz normal bei uns und den habe ich mir damals mit 8 Wochen, wo ich mir den gekauft.
Was ist das für eine Rasse?
Das ist ein Border Collie.
Ein Border Collie, ja.
Ja, der ist jetzt 8 Jahre alt, also schon ein erfahrener Hund. Und diese Rettungshundarbeit mache ich seitdem habe. Und ja, ich habe dann auch sinnvolle Aufgabe gesucht für meinen Hund und auch für mich. Und da war eigentlich dann die Bergwacht ja, die ideale Sache für uns.
Der Border Collie, erzählt uns das ein bisschen, hat er besondere Eigenschaften, läuft er gerne, ist er gerne im Gelände, ist er besonders eigensinnig, klug, was macht den Border Collie aus?
Also Border Collies sind ja grundsätzlich als Hüterasse gezüchtet worden, die sind sehr intelligent, sehr lernwillig und sie wollen gerne arbeiten, wollen auch gerne mit einem Besitzer, einem Hundeführer, Hundeführerin zusammenarbeiten. Und das kann man sich natürlich super auch zunutze machen in der Ausbildung. Das sind sehr agile Hunde, die haben eine gute Größe. Also der Berli ist jetzt gute 20 Kilo schwer und ist durch das jetzt nicht zu groß, aber auch groß genug, um leistungsfähig zu sein und sich halt auch entsprechend agil und sicher im Gelände zu bewegen.
Und hattest du schon vorher Interesse an der Bergwacht? Hast du schon für die Bergwacht gearbeitet? Jetzt trinkt Berli gerade, oder? Das kann auch tun. Wie bist du selbst zur Bergwacht gekommen?
Also tatsächlich dann mit dem Berli. Also es war dann, ich bin ja Spätberufener. Ich bin da erst mit Anfang Mitte 30 dazu gegangen. Und es war wirklich dann eben der Auslöser, ja, jetzt wollen wir natürlich andere Menschen Helfer, aber natürlich auch irgendwo eine sinnvolle Aufgabe haben für den Hund, aber auch für mich.
Und wie läuft sowas? Geht man da einfach hin und sagt, Mensch, ich habe gehört, hier ist die Bergwacht, ich möchte gern mal, ich habe einen tollen Hund, der kann gut arbeiten, ich möchte gern mitmachen oder wie war
das? Also das grundsätzliche Vorgehen ist das, man muss erstmal selber Bergwachtler werden, man muss erstmal selber aktiv Einsatzkraft werden. Das setzt auch jahrelange Ausbildung schon mal voraus und einige Prüfungen. Es sind insgesamt 7 Prüfungen zum Absolvieren, bis man selber überhaupt als aktive Bergwacht-Einsatzkraft gilt. Man muss dann auch natürlich regelmäßig trainieren wieder, man muss regelmäßig Dienst machen, sprich Einsätze bewältigen.
Erzähl uns mal, was muss man trainieren und was sind das für Einsätze?
Also trainiert, das Aufgabengebiet von der Bergwacht ist ja sehr vielfältig. Man hat Sommer wie Winter immer wieder Patienten im unwegsamen Gelände zum Versorgen. Und entsprechend vor Ort aufgestellt muss man ja sein. Also es geht los im Sommer mit verschiedenen Rettungstechniken. Als Klettern selber, wie bringe ich jemanden irgendwo aus dem unwegsamen Gelände raus? Was kann ich da machen? Wie kann ich den sichern? Dann natürlich das ganz große Thema, die medizinische Komponente. Also man wird da auch wochenlang in diversen Kursen in medizinischen Techniken geschult, um einfach diese Erstversorgung qualifiziert leisten zu können. Und dann natürlich auch im Winter Skifahren, Skitouren gehen. Wie komme ich möglichst schnell zu den Patienten hin? Wie transportiere ich den sicher ab, im Akia zum Beispiel? Und dann natürlich auch die Hubschrauber-Sache. Also man wird natürlich auch am Hubschrauber ausgebildet, so eine gewisse Grundausbildung. Hubschrauber einweisen, wie verhält sich das, was muss man machen, worauf muss man aufpassen, wenn der Hubschrauber im Einsatzgeschehen involviert ist. Genau, also man hat da schon einiges zum Lernen. In der Regel hat man ja gewisse Vorkenntnisse, weil man sich ja schon immer ein bisschen alpin bewegt hat, entsprechend selber schon trittsicher ist und vielleicht schon beim Klettern war und im Winter schon beim Skifahren und Skitouren gehen war. Und durch das bringt man natürlich schon mal gewisse Grundvoraussetzungen mit. Aber wenn nicht, ist auch okay, dann muss man das halt alles nochmal komplett lernen.
Oh, tatsächlich. Selbst wenn man, aber das ist hier wahrscheinlich nicht die Regel. Ich meine, hier in diesem wunderschönen Gebiet, wo die Berge wirklich vor der Haustür sind, du hast selber erzählt, du hast schon als Kind die Berge gemocht, warst wahrscheinlich dann auch schon klettern. Ja. Wie war das bei dir? Wie bist du wirklich dann auch in die Berge, zu den Bergen gekommen, die ja hier wirklich vor deiner Haustür sind?
Also schon als kleines Kind tatsächlich. Also schon mit den Eltern. Genau, wir haben mit ganz jungen Jahren haben wir schon Skifahren gelernt, mit 4, 5 Jahren. Mhm. Das ist losgegangen mit Skikursen im Winter und regelmäßig Skifahren eben. Und auch im Sommer immer wieder Wandertouren mit den Eltern zusammen, Hüttenübernachtungen. Und ja, durch das baut man da halt natürlich entsprechende Beziehungen auf und ist natürlich dann da gern unterwegs.
Wandern ist ja das eine, Skifahren, aber richtiges Klettern ist ja nochmal was anderes. Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich auch schon immer ein bisschen beim Klettern gewesen, so auch schon als kleines Kind. Mein Klar natürlich ohne Seil, einfach mal irgendwo raufgestiegen. Und dann natürlich im Zuge dann auch mit der Bergwachtausbildung dann nochmal wirklich ganz konkret werden halt die ganzen Sicherungstechniken nochmal vermittelt, wie es halt wirklich die Lehrmeinung ist. Und ja, so lernt man das halt dann mal auf eine professionelle Art. Und davor hat man es halt, klar, man trifft sich mal zum Klettern, die AV-Halle, Kletterhalle und da eignet man sich dann die einzelnen Techniken an.
Und als du dann den Schritt gemacht hast und dann eben die Trainings durchgeführt hast, die Prüfungen absolviert hast und das alles bestanden hast, um dann tatsächlich auch als C-Hundeführer und dann tätig zu werden. Dann ging's los. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wie sowas abläuft, wenn du alarmiert wirst, wenn ihr alarmiert wird und so ein Einsatz in der Bergwacht mit Suchhunden beginnt.
Also grundsätzlich, wir werden alarmiert über die Leitstelle, über die integrierte Leitstelle. Im Endeffekt.
Das werden die dann wahrscheinlich, ne?
Also im Endeffekt, klar, der Melder, also irgendeine Person stellt fest, okay, da ist ein Notfall, wählt die 112. Und wenn dann entsprechende Stichwörter fallen, dann entscheidet eben der, wo den Anruf annimmt in der Leitstelle, der entscheidet dann, was er dann alles alarmiert.
Was sind das dann für Stichwörter?
Also ein Stichwort natürlich, wo wir sofort involviert sein, ist in der Regel Lawine mit verschütteter Person. Das ist natürlich dann ein Fall, wo wir sehr, sehr schnell handeln müssen. Und auch wirklich, dann geht es dann wirklich um Sekunden, wo wir dann wirklich schauen müssen, dass wir möglichst schnell vor Ort kommen mit unseren Hunden, um die Person zum Orten und zum Befreien aus der Lawine.
Nehmen wir an, du bist hier, dann kriegst du dann auch so ein Notrufsignal und hältst dich dann bereit oder bist du dann irgendwo anders im Einsatzraum?
Also sowohl als auch. Also so wie jetzt heute, wenn ich jetzt einen Arbeitstag habe und daheim bin und es kommt jetzt ein Alarm, kann ich in der Regel ja sofort weg.
Ja.
Ich habe mein ganzes Equipment,
mein ganzes Ausrüstung. Schade um diesen Podcast, aber den müssten wir
dann weiter machen. Ja, also im schlimmsten Fall, wenn jetzt der richtige Alarm kommen würde.
Ja, musst du jetzt aufstehen.
Ich meine, die Gefahr ist heute nicht so groß, aber...
Ist nicht so viel Schnee da.
Genau, aber im Prinzip habe ich meine komplette Ausrüstung immer im Auto. Also im Moment Sommer wie Winter. Und einen Hund habe ich in der Regel immer dabei, selbst wenn ich jetzt unterwegs bin. Die Hunde haben wir immer dabei, sind unsere Begleiter, unsere ständigen Begleiter, wenn es halt irgendwie geht.
Aber nehmen wir mal an, das wird jetzt kommen. Hoffentlich nicht, aus mehrfacher Hinsicht nicht, aber nehmen wir an, hier wäre jetzt viel Schnee. Jetzt wäre es tatsächlich so, du kriegst das Signal, Person verschüttet in einer Lawine. Wir brechen jetzt hier ab, du schnappst dir Bärli und was passiert dann?
Genau, also zuerst damit kommt der Alarm übers Handy. Wir haben da so eine App oder eben über einen klassischen Piepser. Und sobald der Alarm kommt, schaue ich mir das an, okay, was ist los, also was ist passiert. Das schaue ich mir halt ganz kurz an, dann entscheide ich ja, okay, ich bin verfügbar, gebe entsprechend die Rückmeldung schon mal im Einsatzchat, damit meine Kameraden wissen, ja, okay, der Andi, der kann das jetzt übernehmen, weil es hat ja nicht immer jederzeit. Also es ist ja, wir sind alle berufstätig, wir haben Familie und so weiter und sind einmal im Urlaub und von daher muss man dann immer schauen, wer hat eigentlich Zeit. Und in dem Fall würde ich die entsprechende Rückmeldung geben, würde dann mit dem Bärli sofort runtergehen, würde mein Funkgerät einschalten und schon mal eine Rückmeldung geben an den Einsatzleiter und an die Leitstelle, dass ich quasi in dem Fall hier in Bernau verfügbar wäre. Dann wird eben geschaut, okay, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Wir müssen ja mit dem Hund so schnell wie möglich auf die Lawine. Du hast nicht viel Zeit, also ab Verschüttung hast du vielleicht eine Viertelstunde Zeit, dann nimmt die Überlebenswahrscheinlichkeit schon rapide ab. Das heißt, da ist wirklich, zählt jede Sekunde. Das heißt, ich werde mich unten dann sehr schnell ausrüsten. Das heißt, ich ziehe mir meine Sicherheitsausrüstung an. Also ich habe selber dann einen Lawinenpiepser für mich selber, dass ich, falls ich verschüttet werde, gefunden werde, aber mit dem auch einen anderen suchen kann. Der Bärli kriegt auch einen Piepser ans Halsband. Falls der verschüttet wird, kann ich den dann orten mit einem speziellen Piepser. Und natürlich ziehen wir uns unser Fluggeschirr an, wenn es heißt, okay, wir können fliegen, machen wir uns flugfertig, packen die Ski und schauen dann, entweder lassen wir uns direkt hier abholen, das heißt, wir gehen runter auf die Wiese und stellen uns dann dahin und irgendwann kommt der Hubschrauber, der landet und nimmt uns auf und dann fliegen wir mit dem direkt auf die Lawine. Und dann vor Ort muss man dann eben schauen, okay, wie ist die Lage, was ist eigentlich passiert, was sehe ich aus der Luft schon, habe ich noch irgendwo Gefahrenstellen? Ich für mich muss ja dann auch sicherstellen, wenn ich auf die Lawine gehe, muss ich dem Piloten sagen, wo soll er mich absetzen und so weiter. Und da muss ich natürlich dann ich für mich schauen, was ist eigentlich los. Und in dem Moment gebe ich dann auch entsprechend die Rückmeldung an die Einsatzleitung, damit der einmal auf Sicht überhaupt eine Lage hat, dass der weiß, okay, was ist eigentlich wirklich passiert. Weil der Melder ruft an, der sagt, okay, er hat da eine Lawine gesehen, da sind zwei Leute drin, meinetwegen. Aber genaueres weiß man nicht. Also ich muss das dann erst einmal nochmal genau anschauen, bestätigen, schauen, wie ist die Sicherheit und demnach lasse ich mich dann an der passenden Stelle absetzen vom Hubschrauber.
Wie ist das? Kriegst du bei deiner ersten Alarmierung schon Details, auch auf dein Handy in der Nachricht, dass du weißt, zwei Personen in der Lawine verschüttet oder erfragst du dir das dann, wenn du sagst, ja, ich bin bereit, wie ist da die...
In der Regel steht das schon in der Meldung drinnen, stehen mehrere Infos drinnen, wer ist der Einsatzleiter, wer ist noch alarmiert, worüber läuft die Kommunikation und so weiter. Und natürlich, sobald ich meinen Funk eingeschaltet habe auf dem entsprechenden Funkkanal, auf der entsprechenden Gruppe, bekomme ich ja während das, der Einsatz anläuft, bekomme ich dann schon wieder immer wieder Infos über den Funk.
Ich bin auch früher, das soll ich jetzt nicht angeberisch klingen, aber ich bin viel Hubschrauber geflogen, also nicht selber, sondern mitgeflogen. Und viele Menschen unterschätzen ja beim Hubschrauber ein bisschen beim Landen, vor allen Dingen auch beim Abfliegen, wie viel Wind der da macht und was da für Kräfte wirken. Jetzt bist du da unten, hast du beschrieben, wir sehen auf die Wiese, wo dich dann wahrscheinlich abholen lässt, eine große Fläche ist da. Aber jetzt stehst du mit Berli, mit deinem Hund. Und wie hältst du ihn dann fest? Hast du ihn an der Leine, hast du im Geschirr? Und was machst du mit dem Hund, wenn du in den Hubschrauber steigst? Sitzt er neben dir, sitzt er auf deinem Schoß? Wie regelt ihr das?
Also das ist natürlich auch regelmäßiges Training, dieser Ablauf und diese Arbeit am Hubschrauber.
Der erschreckt sich nicht, wenn der Hubschrauber kommt.
Nee. Also es nervt ihn vielleicht ein bisschen, dass der da so einen Wind macht, aber er hat jetzt keine Angst davor.
Also ja, es ist extrem. Also für alle, die es noch nicht erlebt haben, also manchmal hat man das ja, wenn man irgendwo am Sportplatz landet oder so, kann ja mal sein, dann stehen die Leute alle drum und wenn der Hubschrauber dann wieder abhebt, dann fegt es dann schon ein paar um.
Genau, das ist ein richtig, richtig starker Wind, genau. Die Hunde sind wirklich drauf trainiert. Also wir machen das regelmäßig, so ein, zwei Mal im Jahr versuchen wir schon wirklich am Hubschrauber zu sein und diesen ganzen Ablauf, Hubschrauber einsteigen, Hubschrauber aussteigen mit Hund, versuchen wir zum Trainieren. Der Hund ist da in einem Geschirr drin, also sobald es irgendwie mit Hubschrauber zu tun hat, hat der Hund quasi sein eigenes, also ein Fluggeschirr, sein eigenes Klettergeschirr, wo der einfach drinnen fest fixiert ist.
Jetzt trinkt er wieder.
wo der fest fixiert ist und entsprechend kann der da auch nicht raus.
Ja.
Und der hängt quasi dann fest bei mir.
Okay.
Also ich kann den dann in den Hubschrauber reinheben und der ist dann auch wirklich bei mir. Ob sitzt auf dem Schoß oder neben mir und ich habe den auch immer unter Kontrolle. Der hat da einen Maulkorb drauf, der Hund. Mein Hund, der beißt nicht. Das ist jetzt keine Gefahr, dass der irgendwie wen beißt, aber man weiß es eben nie. Im Hubschrauber ist einfach vom Sicherheitsaspekt her, muss man einfach sagen, okay, das ist einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Kann ja immer passieren, der zwickt sich die Pfote ein und macht dann vielleicht irgendwas, was er nicht machen soll. Und da gehen wir einfach auf Nummer sicher, dass man da, das ist einfach der Standard, dass da einfach nichts passieren kann. Und wie gesagt, die Hunde, die haben sehr enge Bindung zu uns und haben ein hohes Vertrauen an uns und mehr in die Hunde. Es kommt eben durch regelmäßige Training und durch Zusammenleben und durch viele gemeinsame Unternehmungen. Und durch das gibt es da auch kein Problem. Also die Hunde vertrauen uns da, die sind dann auch ganz ruhig im Hubschrauber. Also das passt dann. Also da kann man das schon gut machen, ja.
Jetzt kann es ja auch mal sein, du hast es beschrieben, dass du keine normale Landung machen kannst, sondern dich absetzen lassen musst mit der Winde. Was machst du dann mit Berli, wenn du ihn dann vor Ort brauchst?
Ja, der hängt bei mir mit dran. Also wenn wir jetzt halt quasi über die Lawine fliegen und sehen, okay, landen können wir nicht, ist zu gefährlich oder wissen nicht genau, wie ist der Hang oder was auch immer, ist dann oft das Abwünschen die bessere Wahl. Und ich habe natürlich sowieso auch mein Fluggeschirr an und der Hund natürlich entsprechend auch. Und ja, der hängt bei mir dran.
Der ist bei dir eingeklinkt,
genau,
und du hängst an der
Wind. Genau, wir klinken uns dann an den Windenhaken ein, gemeinsam, der Berli und ich. Und dann hängen nur Ski dran und Rucksack. Also man hat da wirklich sehr viel Ausrüstung dabei. Also es ist wirklich gar nicht so ohne, das Ganze dann zum Organisieren im Hubschrauber und am Haken dann. Aber ja, das ist auch was man natürlich regelmäßig trainiert und auch die Besatzung ist da immer sehr ruhig und routiniert und unterstützt uns da natürlich. Und die lässt uns dann einfach am Haken runter. Der Berli hängt vor mir, vor meiner Brust und durch das kann ich auf ihn einwirken, wenn es wäre. Aber die Hunde, wenn die hängen im Geschirr, dann sind die von Haus aus ruhig. Also die machen da keinen anderen. Also Die reagieren da gar nicht mehr drauf. Sobald die im Geschirr hängen, sind die einfach schon fast wie gelähmt, kannst du sagen. Also die sind dann ganz ruhig und warten im Endeffekt drauf, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen haben.
Das ist spannend, weil das wäre tatsächlich, das habe ich mich gefragt, wenn du, ich meine, wir wissen ja alle, wenn Hunde aufgeregt sind und so, sind auf deinem Schoß manchmal nicht treten die so mit den Füßen und bewegen sich und sind aufgewühlt. Aber klar, das macht euer Training aus, dass die dann ruhig sind und gefasst. Aber nimm uns gerne mal nochmal mit. Also du, bleiben wir konkret bei diesem Ball. Du und Berli, dein Hund, dein Rettungshund, ihr seid euch, lasst euch absetzen, seid euch ab, also seid über die Winch, werdet ihr herabgelassen. Ihr wisst, hier in dem Gebiet, seht es vielleicht auch schon, hier ist die Lawine abgegangen, möglicherweise hier liegt irgendwo ein Verschütteter oder zwei, wie der Notruf es gesagt hat. Jetzt werdet ihr abgesetzt. Was passiert dann?
Also sobald ich unten bin, versuche ich natürlich, dass ich meinen Hund möglichst schnell zum Einsatz bringe. Das heißt, ich werde den...
So, du machst ihn los.
Genau, also wenn ich jetzt wirklich an einer Stelle bin, wo ich sage, hier macht schon Sinn zum Suchen, dann setze ich den sofort an. Das heißt, ich befreie ihn aus seinem Geschirr und schicke den auf die Lawine zum Suchen.
Wie machst du das? Hast du
da gibt es so ein kleines, kurze Einstimmung. Also ich nehme ihn mir ran und flüße den so ein bisschen so. Also, hey, schau mal, wo ist er? Also ich versuche den so ein bisschen so leicht anzumheizen, so ein bisschen einzustimmen und dann gebe ich ihm nur noch das Kommando finden und dann läuft er los und fängt dann selbstständig an zum Suchen.
Und auf was ist der trainiert? Auf Gerüche dann? Oder
auf menschlichen Geruch. Genau. Ja. Also wir brauchen keinen Individualgeruch, also wie man es manchmal in den Filmen sieht, dass da irgendwie ein Stoffstück, könnte man ja gar nicht machen, weil wir haben ja kein Stoffstück, wir haben keine Geruchsprobe von der Person, das wäre ja nicht zu machen. Und durch das zeigt mir der Hund alles an, was nach Mensch riecht. Also den frischen menschlichen Geruch, also sprich der Mensch gibt ja permanent Geruchspartikel ab und auf diesen Geruch ist der Hund spezialisiert.
Wie kannst du das trainieren?
Ja, das wird in kleinen Schritten wird das aufgebaut. Also in der Regel fangen wir an, oder man kann anfangen mit dem Training, wenn der Hund 8 Wochen ist und natürlich dann in kleinen Schritten, das sind ja dann auch Welpen. Aber da kann man schon anfangen, dem Hund zu zeigen, du schau mal her, Menschen sind toll. Und wir sind ja ein Team, wir sind eine Staffel von 15 Leuten. Und entsprechend haben wir natürlich genug Leute im Training. Und die Hunde werden dann wirklich Schritt für Schritt spielerisch rangeführt, in ganz kleinen Schritten, um die nicht zu überfordern. Die sollen das selbstständig erlernen, weil dann verfestigt sich das auch am besten. Und wir zeigen denen, hey, okay, schau her, Menschen sind toll, das ist einmal das Erste. Und die Nase einsetzen, mit der Nase suchen, da sind sie sowieso super.
Aber wie kriegst du den Menschen sind toll? Also wie unterstützt du das?
Also wir schauen, was mag der Hund gerne. Mag der gern Futter, mag der gern spielen oder Kombination. Also bei uns, die meisten arbeiten eigentlich mit Futter, weil man es recht gezielt einsetzen kann. Immer wenn er es richtig macht, gibt es immer Futter. Und für viele ist dann am Schluss dann noch das Spielen des Tollen.
Ja.
Ist dann auch noch wichtig und eine gute Bestätigung. Und ja, das geht ganz einfach, ganz klein los, indem einfach verschiedene Menschen dem Hund Futter geben. Dann den mitnehmen mit dem Futter, quasi eine Runde mit dem gehen und dem immer wieder Futter geben. Und dann merkt er, oh, das ist ein Mensch, oh, der ist toll, oh, der hat Futter, super. Und der Hundeführer ist ihm dann völlig egal. Und so funktioniert bei uns auch die Ausbildung. Also im Endeffekt bildet ja der Figurant, der Helfer den Hund aus, nicht der Hundeführer. Der sagt natürlich, was er gern für Übung machen würde und was er als letzte Übung gemacht hat und wie das gelaufen ist. Aber die wirkliche Arbeit macht dann eigentlich der Mensch, der dann mit dem Hund draußen ist, der dann auch versteckt wird. Wenn sie dann natürlich weiter sind in der Ausbildung, die Hunde, dann werden natürlich die Menschen irgendwann versteckt und dann müssen sie natürlich mit der Nase. Aber sie wissen dann ja schon, weil das baust ja aber von Grund auf schon auf mit dem Kommando, mit dem Suchen. Und dann wissen die schon, ja, okay, jetzt muss ich suchen und wenn ich den finde, bekomme ich mein Futter.
Ah, also der versteckt sich dann jetzt blöd hinter Baum oder sonst wo irgendwo und dann muss Berlin ihn suchen. Und
genau, das wird dann auch in kleinen Schritten immer schwieriger gemacht. Also Schritt für Schritt, wenn der erste Schritt sitzt, wenn man schon merkt, okay, der Hund findet die Menschen total super und ist da gerne und frisst da gerne, dann kann man quasi dann langsam das steigern. Dann ist der Mensch vielleicht schon gar irgendwo hinter ein paar Meter weiter weg, wo der Hund erst hinlaufen muss und dann sein Futter bekommt. Und irgendwann ist er erstmal gar kein Mensch da. Dann lernt aber der Hund auch, okay, ich muss schauen, wo ist der, ich muss den finden. Und da setzen sie dann recht selbstständig auch die Nase eben dazu ein. Ja, und schon funktioniert das. Und dann muss man das nur noch mit einer Anzeigeform kombinieren. Also unsere Hunde sind eigentlich zum größten Teil darauf trainiert, wenn die dann bei der Person sind, müssen die das ja melden, müssen sich ja bemerkbar machen, hey, ich habe deinen gefunden. Ja. Und das ist passiert im Winter auf der Lawine durch Graben. Der Hund fängt dann selbstständig an zu graben.
Hat er wahrscheinlich auch so drin. Ne?
Genau, also das wird auch trainiert. Ja. Und das kapieren die auch recht schnell, weil im Winter, klar, man versteckt dann eine Person im Schneeloch, macht das erstmal.
Oh ja,
sogar. Ja, genau, also das sind eigentlich die zwei Arbeitsweisen. Wir haben im Sommer, suchen wir ja Menschen ganz normal im Wald, verirrte Wanderer. Und im Winter eben diese Lawinenverschüttung. Also wir haben eigentlich diese zwei Arbeitsweisen.
Jetzt hast du einen Border Collie, du hast uns beschrieben, Border Collies zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie relativ selbstständige Hunde sind. Und wir haben einen Briard, der ist es auch ein selbstständiger Hund. Also diese Hütehunde haben ja in sich tatsächlich auch in ihrer DNA diesen Auftrag, je nachdem mit dem Schäfer oder mit wem auch immer, unterwegs zu sein und selber eine Rolle auszuführen. Und viele Menschen wissen das nicht, aber es setzt sich dann auch tatsächlich bei den gezüchteten Hunden sofort in der Anlage. Und deswegen sind sie sehr bereit dafür, wenn man sie entsprechend trainiert, werden das dann auch weiterzuführen und diese Eigenschaften, die ihnen auch irgendwo gegeben sind, dann auch einzusetzen. Aber Training ist natürlich eine der Voraussetzungen dafür. Habt ihr außer deiner Rasse, die du nutzt, also den Border Collier, habt ihr noch andere Hunderassen, auf die ihr zurückgreift?
Ja, also wir haben zum großen Teil nehmen wir tatsächlich so Hüterassen her, also Border Collie, Australian Shepherd. Wir haben so böhmische Schäferhunde. Wir haben auch den einen oder anderen, also wir haben noch einen normalen, also einen wirklichen Schäferhund, Mischling, Schäfer, Australian Shepherd. Wir haben noch diverse andere Mischlinge, wir haben Labrador. Also sagen wir, es gibt da viele Rassen, die da in Frage kommen für diese Arbeit. Also sie sollten nicht zu klein sein, sollten aber auch nicht, vielleicht nicht zu groß sein. Er sollte mal groß genug sein, er soll schon leistungsfähig sein und gerade auf einer Lawine ist es sehr anstrengendes Gelände. Also es können ja riesige Brocken sein, wo der dann vielleicht drüber muss, raufspringen muss. Und da tut sich einfach so eine mittelgroße Rasse am leichtesten. Und die passt halt auch besser in Hubschrauber rein.
Als ein Bernardiner.
Genau. Also der klassische Bernardiner, den haben wir jetzt nicht.
Okay, also ihr seid euch ab, kommt runter mit der Winde, du gibst das Kommando an Bernie. Bernie fängt an zu gucken, zu suchen. Was passiert dann?
Ja, also ich versuche dann natürlich trotzdem zusätzlich...
Aber im besten Fall.
Ja. Genau, ich versuche trotzdem zusätzlich die technische Ortung durchzuführen. Sprich, ich habe ja selber ein Lawinenverschüttungssuchgerät. Das schalte ich dann natürlich auf Suchen und versuche halt, falls der Verschüttete selber auch eins trägt, dann finde ich ihn vielleicht da über die technische Ortung, vielleicht sogar schneller, wobei meistens die Hunde schneller sind.
Ja.
Haben wir schon getestet, ja. Die sind deutlich schneller, wenn man das vergleicht. Wenn man gleichzeitig das Suchen anfängt, sind die Hunde meistens, die sind doppelt so schnell als ein klassischer LVS-Sucher.
Okay, der Hund ist auch in diesem Fall schneller. Bernie schlägt an, was macht er? Fängt an zu graben?
Genau, also grundsätzlich nochmal zum Ablauf. Also ich versuche dann natürlich, noch weitere Infos zu bekommen, wenn ich eben jetzt die Leute sehe, die den Notruf abgesetzt haben, die Melder, frage ich natürlich möglichst nach, hey, was habt ihr gesehen, wie geht's euch und so weiter. Kurze Abfrage, wo habt ihr den als letztes gesehen, den Verschütteten, weil das auch meine Suchtaktik bestimmt. Also ich muss ja dann möglichst schauen, schnell zum Finden und aber dabei meinen Hund effizient einzusetzen. Also versucht dann wirklich, den so zu dirigieren, dass ich ihn erstmal in die Zone bringe, wo die Chance am höchsten ist, dass die Person liegt. Genau, und versucht dann, unter Umständen die Leute, die da sind, noch mit einzubinden bei der Suche oder je nachdem. Schau halt, wie ist die Sicherheit generell und gib dann aber auch nochmal eine Rückmeldung an die Einsatzleitung, was jetzt eigentlich wirklich Sache ist und was ich als nächster brauche. Weil es kommen ja dann Kräfte nach. Brauche ich einen zweiten Hundeführer, brauche ich einen Schaufeltrupp, wenn mein Hund schon gräbt. Also da muss man dann immer ein bisschen abwägen. Das sind dann sehr viele Entscheidungen, die man in kurzer Zeit treffen muss und sehr viele Informationen, die man in kurzer Zeit verarbeiten muss. Und entsprechend wichtig ist eben dann auch das Training immer wieder.
Und fängst du dann auch mal an, selbst zu graben, allein zu graben, wenn du dann da oben bist? Du musst sicherlich auch gucken, wie ist die Lawinensituation, kommt da noch was hinterher, wie ist der Untergrund,
Genau, das Wort Sicherheit habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Also man muss permanent schauen, okay, wo könnte noch Gefahr sein? Habe ich noch irgendwo einen Hang, der vielleicht dahin rutschen könnte, wo ich gerade bin? Also es kann ja je nach Lawinenwarnstufe kann ja sein, dass man ein bisschen die Gefahr hat, dass nochmal was nachkommt irgendwo. Und das muss ich natürlich ein bisschen im Blick haben. Kann natürlich sein, je nach Situation, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Person gefunden, mein Hund hat angefangen zu graben, ich habe den mit der Sonde, habe einen Sondentreffer, also ich sondiere den ja trotzdem noch an, weil nur dann weiß ich ja genau, wo ich wirklich graben muss. Und dann kann es natürlich sein, dass ich das Graben anfange. Das kommt dann ganz drauf an, weil wenn ich sage, okay, ich habe da hinten noch drei Leute stehen, die graben können, und ich habe einen zweiten Verschütteten, dann gehe ich natürlich weiter suchen und sage, da schaut's her, Sondentreffer, grabst den sofort aus. Melde das am Funk, hey, Achtung, wir haben da einen, wir brauchen auf jeden Fall jetzt da entsprechende, die nächste medizinische Versorgung, weil wenn der natürlich freigelegt ist, braucht der natürlich einen Notarzt. Also der muss natürlich dann entsprechend medizinisch versorgt werden. Dann kann es aber sein, dass ich dann weiter suche, den zweiten suche.
Ist dir das schon mal passiert? Hast du schon mal jemanden gerettet, der verschüttet war?
Nein.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank sind diese Einsätze sehr selten. Also wir haben vielleicht im Winter 2-3 Alarme auf einer Lawine. Und ja, in der Regel, ich sage mal, was haben wir bis jetzt? Ich glaube, ja, vielleicht einmal pro Winter, dass wirklich wer beteiligt ist.
Und ist das dann so, dass die Leute da fahren, wo sie nicht fahren sollten und dann kommt die Lawine? Oder ist das manchmal auch einfach Pech?
Sowohl als auch, ja. Also, nein, es kann immer was schief gehen. Also wir verurteilen das dann auch nicht. Wenn es passiert, ist es passiert und für das sind wir ja da. Aber es kann verschiedene. Also was wir jetzt auch häufig gehabt haben, waren eben Wanderer, Schneeschuhwanderer oder normale Wanderer, die halt jetzt, mei, die Winter sind halt nicht mehr so, dass man halt gut Skifahren oder Skitouren gehen kann und viele wandern halt dann auch ganz normal. Das haben wir jetzt auch gehabt und das sind halt dann meistens auch die, die halt keine Lawinenausrüstung dabei haben, weil, ja, braucht man eigentlich nur beim Touren gehen, so die Meinung, aber im Endeffekt, sobald ich mich in dieses Metier begebe, mit was auch immer, sollte ich natürlich was dabei haben.
Aber was habe ich dann am besten dabei? Drei zum Piepser, also ich nenne es jetzt
mal so. Genau, so ein EVS-Gerät, ein ja. Piepser. Dann brauche ich natürlich eine Sonde, um gegebenenfalls ihn zum Orten und eben eine Schaufel, um den auszugraben.
Ja. Ja, ich meine jetzt als Wanderer selbst. Was sollte ich dann dabei haben als Schneewanderer? Dann ein Gerät, mit dem ich geortet werden kann wahrscheinlich. Ne?
Genau, also sobald ich sage, okay, ich könnte in einen Bereich kommen, wo vielleicht eine Lawinengefahr besteht, muss ich ja schon bei der Tourenplanung muss ich ja schon schauen, das macht ja der Skitourgeher ja genauso. Schaut seinen Lawinenlagebericht an in der Früh, schaut, okay, wo möchte ich hin, was habe ich da für Hänge, sind da vielleicht gefährliche Hänge dabei? Und entsprechend sollte man natürlich dann auch das entsprechende Equipment dabei haben. Also selbst als Schneeschuhwanderer empfiehlt sich dann tatsächlich, das komplette Equipment dabei zu haben. Ja.
Gehen wir mal in den Sommer jetzt. Wird es ja bald wieder Frühling und dann gehen die Leute wieder in die Berge. Wie ist ein klassischer Einsatz dort für dich? Haben sich dann Leute verlaufen? Kommen die nicht mehr raus? Hat sich da einer ein Bein gebrochen? Was wäre so ein typischer Einsatz, mit dem du konfrontiert bist? Und mit natürlich deinem besonderen Hund, mit Berli.
Also im Sommer haben wir wirklich auch verschiedene Szenarien. Also rein von den Personen, wie du schon gesagt hast, wenn das können Wanderer sei, die haben sie vielleicht verstiegen, finden nicht mehr zurück zum Parkplatz oder haben sie eben verletzt unterwegs und können nicht mehr weiter. Dann auch mal ältere Personen, demente Personen, die halt nicht mehr zurückfinden. Die müssen nicht mal wirklich im wilden Berggelände sein. Das kann ja schon reichen, wenn das irgendwo so wie hier, so im Voralpenland, wenn das einfach nur so ein bisschen den Berg hoch geht und ein bisschen bewaldet ist und vielleicht ein bisschen schwierig zum Gehen. Da kommen wir dann auch schon zum Einsatz. Also wirklich, sobald es in Richtung Steigung hochgeht, sind wir mir dann im Einsatz. Ja.
Und da hilft dir Berli dann eben geschult, wie du uns beschrieben hast, die Menschen zu finden.
Dann. Genau, also da ist der Ablauf eigentlich fast ähnlich. Erst einmal die Alarmierung zuerst natürlich. Also irgendwann stellen die Angehörigen eben fest, oh, Der ist nicht mehr zurückgekommen oder die ist nicht mehr zurückgekommen, vermissen den und melden das dann eben in der Regel bei der Polizei, weil das eigentlich eine Polizeiaufgabe ist, verschwundene Menschen zu finden. Und wir leisten dann für die Polizei Amtshilfe im Endeffekt. Die Polizei sagt, okay, der muss da irgendwo in dem unwegsamen Gelände sein. Wir müssen jetzt da, was können wir da jetzt hernehmen? Und dann ist natürlich recht schnell die Bergwacht involviert.
Jetzt hast du uns, Anni, berichtet über die umfassende Ausbildung für Hunde, die euch helfen, die unterstützen, die für Menschen ja auch sehr, sehr wichtig sind, die Rettungshunde. Jetzt, und du hast uns gesagt, was die Hunde brauchen, was sie tun müssen und welche Hunde besonders geeignet sind. Gibt es eigentlich auch Hunde, die trotz Training nicht für den Einsatz geeignet sind?
Also ja, gibt es auch. Also wir trainieren die Hunde und prüfen die dann auch. Also um überhaupt in den Einsatz gehen zu dürfen, muss auch der Hund mitsamt seinem Hundeführer Prüfungen ablegen. Und bei den Prüfungen wird eben geschaut, okay, wie ist der Leistungsstand. Die werden ja jährlich wiederholt. Das sind insgesamt 3 Prüfungen, die Sommersuche, die Wintersuche und eben eine Unterordnungsprüfung, wo geschaut wird, okay, ob der Hund auch wirklich, ob das die Zusammenarbeit passt, ob der Hund auch folgt, ob der brav ist, also ob der wirklich auch das macht, was der Hundeführer, Hundeführerin ihm sagt. Und natürlich kann es auch mal unterm Jahr passieren, dass man im Training feststellt, oh, das ist jetzt so ein gravierendes Problem, der Hund hat jetzt doch da irgendwie, verhält sich nicht so, wie wir wollen. Das kann schon passieren, aber das ist also bei uns das ist extrem selten natürlich. Also sobald die Hunde, die zur Prüfung zugelassen werden, sind wir uns eigentlich schon recht sicher, dass die dann auch funktionieren, auch unter extremen Bedingungen, wie die Einsätze oft sein können. Also es muss ja wirklich hundertprozentig sitzen. Gerade im Winter beim Lawinenabgang, da müssen wir uns hundertprozentig verlassen können. Und entsprechend hoch sind natürlich auch die Anforderungen und auch die Ausbildungen. Aber wenn das wirklich mal ist, dann in der Regel sind die Hundeführer selber, die sagen, hey, Moment, ich vertraue mir jetzt da nicht mehr, ich habe da jetzt irgendwas, da muss ich jetzt erstmal dran arbeiten, bevor ich wieder in den Einsatz gehe, dann ist das auch okay. Und das ist, wie gesagt, kommt sehr selten vor. Manchmal sind es vielleicht auch mal gesundheitliche Sachen, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt mal für ein paar Wochen nicht einsatzfähig. Und ja, also kann durchaus passieren, ja.
Ein Hundeführer hat wahrscheinlich ein besonderes Verhältnis, eine besonders enge Beziehung zu seinem Hund, weil ich meine, Herrchen und Hund oder Frauchen und Hund haben ja in der Regel sowieso eine enge Beziehung. Aber hier ist es ja nochmal tiefer gehender, weil der Hund ja wirklich auch hilft, Leben zu retten und Menschen zu retten und ihr da noch auf eine ganz andere Art und Weise ein Team seid auch. Ist das so, dass ihr ein besonders enges Verhältnis habt auch zu dem Hund?
Ja, das ist, glaube ich, auch mit ein bisschen eine Voraussetzung, dass man das machen kann. Also wenn ich keine enge Bindung zu meinem Hund habe und auch das Vertrauen habe und auch der Hund zu mir, könnte ich das nicht machen. Also ich muss mich wirklich darauf verlassen können, weil wir bewegen uns in Bereichen, wo es halt schon auch unter Umständen gefährlich ist, wo Absturzgefahr besteht, wo halt natürlich, wir werden auch mit verschiedensten Einsatzmitteln verbracht. Eben ist ja nicht nur der Hubschrauber, das kann ja mal nur so ein Quad sein, ein ATV, oder auch mit dem Lift oder mit einem Pistenbully oder mit was auch immer. Und da muss der Hund natürlich sich sicher sein, wenn ich sage, du, wir fahren jetzt mit.
Ja.
Dann muss der Hund sagen, okay, ja, wenn du das sagst, ja, passt, ich vertraue dir. Und ihm vertraue ich natürlich genauso, in dem Sinn, dass ich weiß, okay, er macht dann auch keinen Schmarrn und das funktioniert auch tadellos. Also das sind die wirklich entspannte Hunde. Also das funktioniert gut.
Das finde ich ein ganz toller Punkt, dass der Hund natürlich auch Vertrauen in einen setzt, in sein Herrchen, in sein Frauchen, dass er nicht nur gut für ihn sorgt, sondern ihn auch frei hält von Schaden, auch in solchen Extremsituationen. Und dann bereit ist, sich auch entsprechend einzusetzen. Unterscheidet sich dann auch die Bindung zum Rettungshund nochmal von der Verbindung zu einem ja, normalen Haushund, nenne ich mal?
Ja, ich denke mal schon, dass es genug Haushunde gibt, die eine ähnlich stabile Bindung haben zu ihren Besitzern.
Ja.
Bei uns ist halt irgendwo Voraussetzung. Also ein Haushund funktioniert auch ohne eine wirklich starke Bindung. Da muss man vielleicht ein bisschen besser aufpassen auf den. Aber bei uns wird es ohne einfach nicht gehen. Und eben durch die viele gemeinsame Zeit. Wir haben die Hunde ja möglichst immer dabei. In der Freizeit machen Bergtouren und halt auch im Training, wo wir viel Zeit miteinander verbringen. Und das ist halt schon entscheidend. Ja. Und das ergibt sich dann auch von allein. Ja. Dass man da einfach einen starken Bezug zueinander hat.
Jetzt ist das eine anspruchsvolle Aufgabe, Rettungshund zu sein. Die kann ein Hund wahrscheinlich auch nicht ewig ausfüllen. Was passiert mit den Hunden, gerade wenn ihr so eine enge Beziehung habt, wenn man merkt, okay, jetzt wird es doch ein bisschen, ne, auch ein Hund wird mal älter, was passiert? Gibt es eine Hunderente für die oder habt ihr weiterhin eine ordentliche Beziehung zueinander? Oder was passiert mit den Hunden, wenn sie tatsächlich pensioniert werden?
Ja, also grundsätzlich, es sind eben unsere Privathunde, unsere eigenen Hunde und somit natürlich auch unsere Begleiter ihr ganzes Leben lang. Wenn es irgendwann, klar, merkt man, okay, jetzt ist er nicht mehr so leistungsfähig, im Alter werden die halt dann auch schon ruhiger. Und klar, irgendwann muss man mal sagen, ja, jetzt ist er halt auch nicht mehr einsetzbar. Man kann das halt nicht mehr verantworten oder man merkt da schon, okay, der Hund ist jetzt, hat die Fitness nicht mehr, ich kann den jetzt nicht mehr so einen belastenden Einsatz, kann ihm nicht mehr zumuten. Und natürlich verbleiben die bei uns in den Familien und laufen da weiterhin natürlich mit und sind nach wie vor unsere besten Freunde und sind aber auch nach wie vor in der Staffel gern gesehen. Also wir trainieren auch die Ältesten noch. Die kommen halt nicht mehr so oft vielleicht ins Training, die machen dann nur ganz kleine Übungen, einfache Übungen, vielleicht nur noch auf der Ebene, wo sie halt einfach ihrem Alter entsprechend noch gut arbeiten können. Und ja, das ist bei jedem Hund auch individuell, wann der Zeitpunkt ist. Also es gibt Hunde, da kann man schon, bis die 10, 12 Jahre sind. Gerade so mittelgroße Rassen, die werden ja auch mal 15 Jahre alt. Also die kann man dann schon, je nach Gesundheitszustand, kann man mit denen schon noch so lange arbeiten. Ja.
Wie sieht die Zukunft aus für die Rettungshundearbeit? Wir reden viel über Drohnen oder künstliche Intelligenz. Wenn ihr irgendwann... Der Hunderoboter wird dann den wirklichen Hund ersetzen.
Ja, das weiß man natürlich noch nicht, gell, was da noch kommt. Ich meine, aktuell ist es so, dass die Hunde in gewissen Situationen einfach das ideale Einsatzmittel sind. Also manche Sachen kann halt einfach die Drohne oder der Hubschrauber oder auch so die, sagen wir, der normale Berg, das kann man einfach nicht. Das sind die Hunde einfach... im Vorteil. Also wir arbeiten natürlich in Einsätzen mit den Drohnen, mit dem LKLD oder mit Hubschrauberbesatzungen und halt auch mit, sag ich mal, den normalen Bergwachtlern und anderen Kräften, kann einmal die Feuerwehr involviert sein, mit Wärmebildkameras und so weiter, arbeiten wir natürlich zusammen, aber das ist immer eine Teamleistung. Also es ist ja immer eine Ergänzung. Also die Drohne kann jetzt zum Beispiel durch dichten Bewuchs kann die Drohne halt nicht so gut durchschauen, also die Wärmebildkamera oder vom Hubschrauber. Und da sind die Hunde nach wie vor das ideale Mittel. Und auch in der technischen Ordnung, sagen wir auf der Lawine, wenn die technische Ordnung nicht funktioniert, mit dem LVS-Gerät, weil einfach der Verschüttete keins dran hat und das Rekosystem, also das Radarsystem auch nicht funktioniert, weil einfach nichts dran ist an der Person, das da entsprechend reflektiert, dann ist der Hund nach wie vor das Mittel der Wahl. Ja. Und deswegen sind die nach wie vor, sagen wir, klar, wer weiß, was in 10 Jahren ist. Vielleicht wird irgendwann ein Sensor entwickelt, der den Geruch noch besser auswerten kann. Und dann fliegt vielleicht eine Drohne drüber mit dem Geruchssensor und markiert dann, wo was ist. Schauen wir mal. Aber bis dato ist uns jetzt momentan nichts bekannt, was uns da ersetzen kann. Und man hat den Vorteil natürlich beim Hund, gerade auf der Lawine ersetzt der Hund natürlich unglaublich viel Manpower. Also ich fliege einen Hund drauf und der macht dann die Arbeit von, keine Ahnung, 20 Bergwachtlern. Das heißt, ich habe viel weniger Personen im Gefahrenbereich und bin auch noch schneller. Also wir haben ja schon diverse Tests gemacht, dass ein Hund mit im Vergleich zum LVS-Sucher in der Regel doppelt so schnell ist, die Person zum Finden. Ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft der Bergwacht und speziell für deine Rettungshundeteams?
Ja, also was man jetzt auch in der Vergangenheit schon gemerkt hat, die Anforderungen werden immer höher. Also es wird immer mehr und technisches Material gebraucht, was viel Geld kostet und auch die Ausbildung damit. Und genauso ist es auch mit den Hunden. Wir vertun sehr viel Zeit, wir verbringen sehr viel Zeit mit Training und Einsätzen. Wir haben, sagen wir, im Jahr bestimmt 50 Trainings, wo man sagt, für jedes Training, das sind teils wirklich Tagestrainings oder sagen wir so im Schnitt 4-5 Stunden, braucht man einfach für so ein Training im Winter teilweise noch viel länger, weil wir halt rumfahren müssen und das auch sehr aufwendig ist, die Übungsszenarien hier vorzubereiten, Löcher zum Graben und das ganze Training durchzuführen. Und ja, also für uns ist das okay. Also wir machen das gerne.
Wir machen es ehrenamtlich, oder?
Wir machen das komplett ehrenamtlich.
Wahnsinn.
Ja. Also wir bekommen natürlich gewisse Mittel zur Verfügung gestellt in Form von Ausrüstung seitens Staat, seitens Bergwacht. Aber ja, es ist immer noch so, dass wir uns viele Sachen auch selber kaufen müssen. Und das ist halt dann schon auch, ja, geht schon ins Geld. Also wir haben jetzt einen Förderverein gegründet, der uns da jetzt unterstützt. Und eben dahin finanzielle Mittel zu bekommen, wäre für uns natürlich große Hilfe auf jeden Fall.
Wie heißt der Förderverein?
Das ist der Förderverein für Lawinenhundestoffel Hochland.
Also mir bleibt nur wirklich Dank zu sagen für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. Vielen Dank auch an dich, Bernie.
Dass du der Bernie, wo ist er?
Ja. Bernie, bist du. Und Dankeschön, aber vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke an die Bieler für das Interesse an unserer Arbeit und bis bald.
Bis bald.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.